SWR 2 aktuell.
Mit diesen Themen bis 12:30. Die NPD, jetzt heißt sie ja die Heimat, bekommt kein Geld mehr aus der Staatskasse. Die Begründung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts hören Sie gleich hier von unserer Kollegin aus Karlsruhe. Plastik statt Cash. Ortenau-Kreis ist der erste Kreis in Baden-Württemberg, wo an Geflüchtete nun eine Bezahlkarte abgegeben wird. Und 6 Tage Stillstand bei der Bahn. Was bedeutet das eigentlich für die Wirtschaft? Ich bin Pascal Lechler, einen schönen guten Tag. Wenn Sie Heimat hören, dann denken Sie vielleicht an eine neue Vorabendserie, ein Magazin am Bahnhofskiosk oder einfach an die Region, in der Sie leben und die Sie bestenfalls auch lieben. Die NPD reklamiert dieses schöne Wort Heimat für sich. Es ist ihr neuer Name. Doch wo Heimat draufsteht, ist in Wirklichkeit weiterhin NPD drin. Und weil das so ist, hätten Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung die NPD schon gerne verboten gesehen. Zweimal liefen Versuche, beides Mal sind die demokratischen Institutionen in diesem Land gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Partei 2017 als verfassungsfeindlich, aber zu klein für ein Verbot eingestuft. Jetzt gibt es aber noch ein anderes Instrument, um eine rechtsextreme Partei zu stoppen, nämlich der Entzug der Parteienfinanzierung. Und darüber musste das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute urteilen. Und das Urteil heißt, die Heimat bekommt kein Geld mehr aus der Staatskasse. Gigi Deppe.
Das Gericht hat also dem Antrag von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung stattgegeben. Die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats prüfen noch einmal, ob die Führungsebene der Partei nicht von V-Leuten des Staates durchsetzt ist. Aber sie haben sich überzeugen lassen, dass der Staat aus dem ersten Verbotsverfahren gegen die NPD 2003 gelernt hat, als sich das als großes Problem herausgestellt hatte. Nach den vorgelegten Dokumenten sei jetzt davon auszugehen, dass die Partei nicht klammheimlich von staatlichen verdeckten Ermittlern gesteuert würde. Das Gericht sieht auch keine Probleme mit dem Demokratieprinzip. Die Partei hatte in diesem Verfahren kritisiert, dass es gegen die Chancengleichheit verstoße, wenn sie, anders als andere, keine Zuschüsse mehr vom Staat bekäme. Aber so die Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König, die Partei wolle ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen.
Das Demokratiegebot umfasst den Grundsatz der Chancengleichheit der politischen Parteien nur, soweit diese ihrerseits die grundlegenden demokratischen Prinzipien anerkennen und achten.
Den Hauptteil des 129-seitigen Urteils macht die Prüfung aus, ob die Antragsgegnerin im Verfahren, also die Heimat alias NPD, immer noch verfassungsfeindlich ist. 2017 hatten die Richterinnen und Richter zwar ein Verbot der NPD abgelehnt, weil sie nicht schlagkräftig genug sei, aber die Verfassungsfeindlichkeit wurde damals ausdrücklich festgestellt.
Dies gilt unverändert fort. Die Antragsgegnerin missachtet nach wie vor die freiheitliche demokratische Grundordnung und ist nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder und Anhänger auf deren Beseitigung ausgerichtet.
Die Partei würde nach wie vor am ethnischen Volksbegriff und an der Vorstellung von der deutschen Volksgemeinschaft festhalten. Damit würde sie gegen die Menschenwürde verstoßen und gegen das Gebot der grundsätzlichen Gleichheit im Recht. Ausländer, Migranten und Minderheiten würden missachtet.
Die nunmehr vorgelegten Belege lassen erkennen, dass die rassistische, insbesondere antimuslimische, antisemitische und antiziganistische Grundhaltung der Antragsgegnerin sowie ihre ablehnende Haltung gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten wie etwa transsexuellen Personen unverändert fortbesteht.
Außerdem sei die Partei nach den vorgelegten Belegen weiterhin wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus.
Zudem macht sie das bestehende parlamentarische System verächtlich und ruft zu dessen Überwindung auf.
Mit diesem Urteil ist klar, auch wenn eine Partei nicht verboten werden soll, sondern nur die staatlichen Finanzen entzogen werden sollen, muss dennoch voll geprüft werden, ob sie verfassungsfeindlich ist. Wer darüber nachdenkt, ob solch ein Verfahren auch gegen die AfD eingeleitet werden soll, weiß jetzt, dass in jedem Fall eine umfangreiche Beweisführung notwendig wird.
Informationen von Gigi Deppe aus Karlsruhe. Die Heimat, also die ehemalige NPD, bekommt kein Geld mehr aus dem Säckel der Parteienfinanzierung. Vielleicht ist dieses Urteil die Blaupause auch, um der AfD den finanziellen Boden zu entziehen. Überall in Deutschland und im Südwesten haben am Wochenende Hunderttausende gegen die AfD und für ein liberales, humanes Deutschland demonstriert. In Stuttgart und Karlsruhe waren es 20.000, in Mainz demonstrierten 5.000 Menschen. Mancherorts standen Parteien auf dem Podium, die sich sonst nicht grün sind. Nicht so in Koblenz. Dort verweigerten FDP und CDU ihre Teilnahme an der Demonstration. Der Grund, die Partei Die Linke war Mitorganisator. Ich habe vor der Sendung mit dem Vorsitzenden der FDP Koblenz, Sven Schillings, gesprochen. Herr Schilling, fühlen Sie sich noch als guter Demokrat? Denn in der Sache ging es doch nicht um die Linke, sondern um ein Zeichen gegen Rechtsextreme zu setzen.
Natürlich fühlen wir uns weiterhin als gute Demokraten. Das sind wir ja auch, selbstverständlich. Und ich glaube kaum, dass irgendjemand Liberale als Nichtdemokraten bezeichnen würde. Nichtsdestotrotz, uns ist immer klar, das sehen Sie überall bundesweit, wenn, sag ich mal, aus dem linken Sektor demonstriert wird, was natürlich deren gutes Recht ist, dann finden Sie in der Regel immer auch die militanten Flügel, also Antifa und was dazu gehört. Und da haben wir teilweise schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und so war es ja dann auch. Also die Antifa ist ja dann auch dort vor Ort gewesen, ist bei ganz vorneweg als schwarzer Block vermummt mitmarschiert. Und ganz ehrlich, wir demonstrieren gerne für gute Sachen. Mhm. Aber wenn dann, sag ich mal, Gruppen mit dabei sind, wie es in dem Fall diese militante Antifa, da können wir nicht gemeinsam mit denen da auftreten. Das geht überhaupt nicht. Von daher sage ich jetzt mal, es hatte gute Gründe, dass wir nicht als Mitorganisator aufgetreten sind. Aber es waren mehrere Vorstandsmitglieder der FDP Koblenz bei der Demonstration mit dabei. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt aus unserer Sicht ist, so schön das ist, wenn man da auf die Straße geht und demonstriert, aber leider bringt das im Effekt nicht viel. Man sieht es ja auch gestern, als die ersten neuen Umfragen veröffentlicht wurden nach diesen ganzen Demonstrationen. Die AfD ist weiterhin bei guten 20%. Und da muss man sich doch natürlich mal fragen, woher kommt denn dieser Zuwachs der AfD denn überhaupt? Aus meiner Sicht ist das so, die Bürger sind ja auch jetzt nicht plötzlich alle rechtsradikal geworden, die da mit 20-25% eine AfD vielleicht wählen würden. Ich glaube persönlich, dass immer mehr Menschen einfach den Eindruck haben, dass egal welche Partei sie jetzt aus dem Spektrum wählen, letztlich die Politik sich dadurch nicht mehr verändert und vor allem auch die großen Probleme, die wir ja eigentlich im Land haben, auch nicht mehr gelöst werden.
Aber Ihre Partei, die FDP, ist ja in Berlin am Ruder. Also die könnte ja bessere Politik machen, um die Leute, die jetzt vielleicht AfD wählen wollen, zu überzeugen, doch besser FDP zu wählen.
Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Natürlich sind wir mit in der Regierung, auch wenn wir der kleinste Koalitionspartner sind. Ich sage es mal, man sieht das in jeder Ehe ja schon, wenn Sie, sag ich mal, nur zwei Partner haben. Auch da können Sie nicht alle Ihre Vorstellungen durchsetzen, sondern auch da muss man auf seinen Partner Rücksicht nehmen.
Oder man lässt sich scheiden.
Ja, oder man lässt sich scheiden, aber das ist ja dann schon sehr final. Also wir sind in der Regierung mit und wir haben sicherlich das eine oder andere auch Positive getan. Also zum Beispiel haben wir dafür gesorgt, dass die Schuldenbremse weiterhin erhalten bleibt. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt auch für dieses Land.
Ein Politiker in Deutschland hat sich auch gewehrt dagegen, bei diesen Demonstrationen teilzunehmen. Der sagte, die Demos gegen rechts seien vielfach von Linksextremisten unterwandert. Das ist ja auch Ihre Meinung. Dieser Politiker, von dem ich da spreche, ist Hubert Aiwanger. Wollen Sie mit Herrn Aiwanger auf einer Stufe stehen?
Nur weil irgendjemand, mit dem ich jetzt nicht, sage ich mal, in vielen Bereichen d'accord gehe, etwas sagt, wird das doch nicht per se falsch. Selbstverständlich ist das so, dass bei diesen Demonstrationen zum Teil Linksradikale sich mit draufgesetzt haben. Genauso umgekehrt, Sie erinnern sich, wir haben vor wenigen Wochen sehr umfangreiche Demonstrationen von Bauern, Spediteuren und so weiter gehabt. Da wurde auch ständig gewarnt, dass da Rechtsextreme sich mit draufhängen könnten. Das ist Gott sei Dank ja nicht passiert. Es waren weitestgehend sehr friedliche Demonstrationen. Also nur weil ein Herr Aiwanger das so sagt, darf ich das doch jetzt nicht plötzlich nicht auch sagen. Ich glaube, wir können uns auf eins absolut verständigen. Diese ganzen Proteste, die wir erleben, die Unzufriedenheit, die sich in den hohen Zustimmungsraten für AfD äußern, das sind überwiegend, zum ganz, ganz großen Teil, keine rechtsradikalen Bürger. Das sind Bürger, sage ich mal, die mittlerweile ein Stück weit auch verzweifeln, die merken oder den Eindruck haben, egal was sie jetzt wählen, die Probleme, die ja massiv da sind, die werden bestenfalls verschoben. oder völlig ignoriert. Und da kann man nur an die Bundesregierung insgesamt appellieren. Wir müssen wieder den Mut haben, diskursiv diese Probleme zu besprechen und dann kurzfristig auch Lösungen zu bieten. An die Themen muss man ran.
Sagt Sven Schillings, er ist der erste Vorsitzende der Koblenzer FDP. Sie gilt für manchen Politiker als die Wunderwaffe gegen Missbrauch, genauer gesagt Missbrauch von Asylleistungen. Die Bezahlkarte. In Hannover und Leipzig gibt es diese Karten für Geflüchtete bereits. Vorreiter in Baden-Württemberg ist jetzt der Ortenau-Kreis in Mittelbaden. Hier leben 2000 Geflüchtete und hier werden die ersten Karten seit dieser Woche ausgegeben. Christine Weenstra aus unserem Studio in Offenburg hat sich die Karte genauer angeschaut. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Christine, was ist das denn für eine Karte ganz genau?
Die Social Card, das ist eigentlich eine Bezahlkarte, eine gängige Debitkarte, wie das heißt, also eine Bezahlkarte ohne Kredit. Dahinter steht ein großes Treuhandkonto, auf dem der Ortenau-Kreis Geld einzahlt für 300 bis 400 Menschen aktuell. Und von dort wird das den Menschen zugeordnet über IBAN-Nummern. Die haben also kein eigenes Konto, sondern nur ihre Karte und die IBAN-Nummer und können damit in Geschäften bezahlen, aber auch Geld abheben, je nachdem, wie sie das einsetzen möchten.
Und wie viel Geld wird da draufgeladen? Das ist dann immer vom Fall abhängig.
Das hängt davon ab, welche Ansprüche die Menschen haben. Ja, das kann man so pauschal gar nicht sagen.
Jetzt ging es ja in der ganzen Diskussion immer darum, dass viele Menschen Geflüchtete Bargeld in die Heimat geschickt haben oder Geld in die Heimat geschickt haben. Und das wollte man ja unterbinden durch diese Bezahlkarten. Wird das jetzt auch so gemacht?
Man muss sagen, im Ortenau-Kreis nicht. Hier wird die Karte nicht eingeführt aus politischen Gründen, eben um solche Geldtransfers in die Heimatländer zu unterbinden, sondern das hat andere Gründe. Laut dem Landratsamt geht es bei der Social Card eher darum, dass man das Migrationsamt entlasten möchte. Also bisher müssen dort regelmäßig 300 bis 400 Menschen, die kein eigenes Konto haben, anstehen und mit Bargeld versorgt werden. Das macht für das Migrationsamt viel Arbeit, die jetzt künftig wegfallen soll. Und deshalb wird dort die Social Card eingeführt, so heißt es.
Das heißt, die können weiterhin Geld abheben und in die Heimat schicken.
Ganz genau. Also theoretisch können die Menschen mit der Social Card ihr ganzes verfügbares Geld abheben und dann, wenn sie möchten, auch in ihre Heimatländer transferieren, an Familienangehörige oder im schlimmsten Fall auch an Schleuser, die sie bezahlen müssen.
Warum könnte man Glücksspiele ausschließen, aber die Flasche Rotwein oder die Flasche Schnaps nicht?
Das hat vor allem technische Gründe. Also Zahlungen mit der Social Card, die laufen über das Visa-System. Und bei Visa ist es eben so, dass Händlerinnen und Händler, aber auch Dienstleister und Dienstleisterinnen kategorisiert sind nach Branchen. Und da kann man zum Beispiel sehen, wer Glücksspielanbieter ist und kann diese Branche von Zahlungen ausschließen. Für einzelne Produktgruppen wie Zigaretten oder Alkohol, da geht das aber nicht, weil die einfach in ganz unterschiedlichen Geschäften verkauft werden.
Informationen von Christine Weenstra. Übrigens, der Landkreistag Baden-Württemberg plädiert weiter für ein einheitliches Vorgehen der Landkreise beim Thema Bezahlkarte für Geflüchtete. Von der Bezahlkarte für Asylbewerber zu denen, die noch auf der Flucht sind. Mit der Bezahlkarte zumindest so, wie sie immer wieder politisch gefordert wird, soll ja ein Anreiz- oder Pull-Faktor nach Deutschland zu kommen abgeschwächt werden. Die Frage ist nur, ob die Social Card im Ortenau-Kreis wirklich abschreckend ist, weil ja über das Geld auf der Karte weiterhin frei verfügt werden kann. Bislang haben die Verschärfungen im Asylrecht nicht nur in Deutschland keinen Abschreckungseffekt gehabt. Denn es kommen weiterhin viele Menschen nach Europa, auch über die sogenannte Balkanroute. Sie tun das versteckt und zum Teil unter Lebensgefahr. Im serbisch-bosnischen Grenzfluss Drina zum Beispiel ertrinken jedes Jahr mehrere Menschen. In Bosnien kümmern sich nun Einheimische darum, dass sie wenigstens würdig begraben werden. Silke Hane berichtet.
Auf dem Friedhof der Stadt Bijeljina legen Nihat Sulic und seine Mitstreiter Kränze an einem kleinen Denkmal nieder. Wind pfeift über den Hügel, unter ihren Füßen knirscht der Schnee. Hier sind Migranten und Geflüchtete begraben, steht auf dem dunklen Stein. Niemals werden wir euch und eure in der Drina zerbrochenen Träume vergessen. 18 schwarze, kniehohe Grabsteine stehen um den Gedenkort. ganz am Rand des Friedhofs. NN steht auf den Gräbern für No Name, kein Name. Bis vor kurzem steckten hier Holzschilder im Boden. Mit Spenden aus Österreich wurden die Gräber saniert. Die anonymen Toten sind alle in der Drina ertrunken. Nihat Zuljic hat sich darum gekümmert, dass sie hier ihre letzte Ruhe finden. Das ist ein Teil unserer Kultur. In Bosnien hatten wir einen großen Krieg und wir wissen, wie es ist, Flüchtling zu sein. Wir wissen, was Krieg ist. Wir wissen alles darüber. Und das ist der Grund, warum ich diesen Menschen helfe. In Ostbosnien begann 1992 der Bosnienkrieg. Hier wurden einige der schrecklichsten Kriegsverbrechen begangen. Die Menschen hier wissen, was es heißt, wenn Familienmitglieder verschwinden und nicht wieder auftauchen. Das hat auch Nenad Jovanovic von der örtlichen Bergwacht immer im Hinterkopf, wenn er ausrückt, um wieder einen Toten aus der Drina zu bergen. Eben dieses Unglück, das wir selbst überlebt haben, führt uns zum Schluss, dass das, Gott behüte uns davor, jedem von uns passieren kann. Meine Frau fragt manchmal, wie ich das aushalte. Ich bin einfach froh, wenn ich eine Leiche aus dem Fluss berge, denn ich weiß, dass diese Person würdig begraben wird und ihre Ruhe findet. Mehr als 40 Opfer haben Nenad Jovanovic und seine Kollegen in den letzten 4 Jahren allein in diesem Abschnitt der Drina geborgen. Die Leichen landen in der örtlichen Gerichtsmedizin beim Pathologen Vidak Simic. Wenn nicht zufällig ein Dokument in der Kleidung der Toten gefunden wird, ist eine Identifizierung oft schwierig, so der Mediziner. Diese Leichen sind meist schon ernsthaft verwest. Wegen der Eigenheit des Flusses Drina, der 2-mal am Tag seinen Wasserpegel ändert, gerät ein Körper oft ans Ufer und dann nimmt ihn der Fluss wieder auf, sodass man nie das genaue oder das ungefähre Datum des Ertrinkens bestimmen kann. Fotos helfen daher nicht immer weiter, wenn sich verzweifelte Familien bei den örtlichen Flüchtlingshelfern melden, auf der Suche nach Angehörigen, deren Spur sich am Grenzfluss verloren hat. Aktuell sind die Helfer in Bijeljina mit 5 Familien aus Afghanistan in Kontakt, die nach ihren Kindern suchen. Auch Haider Nazaris Bruder war 3 Monate lang verschwunden, bevor sein Leichnam schließlich in der Save gefunden wurde, der Fluss, in den die Drina mündet. Haider ist nach Bijeljina gekommen, um ihm zu gedenken. Es ist sehr hart. Mein Bruder wollte einfach ein gutes Leben, ein besseres, sicheres Leben. Das geht nicht mehr. Er hat sein Leben im Fluss gelassen. Er ist durch seine Träume gestorben.
Sicke Hane berichtete aus Bosnien. 24 tote Soldaten an einem Tag. Es ist der bislang größte Verlust für die israelischen Truppen im Krieg mit der Hamas. Daneben verschwindet fast der Hoffnungsfunken auf eine neue Waffenruhe, die Israel der Hamas angeboten hat. Sollte sie alle der noch immer verschleppten Geiseln freilassen. Realistisch ist das nicht, wie Bettina Meyer berichtet.
3-mal in weniger als 2 Stunden heulten im Norden Israels an der Grenze zum Libanon die Sirenen auf. Raketen der Hisbollah sollen ersten Berichten zufolge auf eine Basis der israelischen Armee abgefeuert worden sein. Der Raketenbeschuss aus dem Norden trifft Israel an einem Tag, der für zahlreiche Familien von Soldaten in Gaza sehr schmerzlich ist. Am Morgen bestätigte Armeesprecher Daniel Hagari, dass 21 Soldaten bei einer Explosion in einem Gebäude im Süden Gazas getötet wurden. Scheinbar haben Terroristen einen Granatwerfer auf einen Panzer abgefeuert, der die Truppen sicherte. Parallel dazu ereignete sich eine Explosion von 2 zweistöckigen Gebäuden. Die Gebäude sind infolge dieser Explosion eingestürzt, während sich ein Großteil der Truppen in ihnen aufhielt. Die Häuser sind höchstwahrscheinlich durch den Sprengstoff, der dort zur Zerstörung von Infrastruktur der Hamas angebracht wurde, explodiert. Der Vorfall, der sich etwa 600 Meter vom Grenzzaun zu Israel im Süden des Küstenstreifens ereignet haben soll, werde nun untersucht, so Hagari. Insgesamt steigt die Zahl der toten Soldaten in den vergangenen 24 Stunden damit auf 24. Es ist bislang der größte Verlust für die israelischen Truppen seit Kriegsbeginn. Israels Premier Netanyahu meldete sich per Ex zu Wort. Ich weiß, dass sich für die Familien der Getöteten das Leben für immer ändern wird. Wir müssen aus dem Desaster lernen, um das Leben unserer Soldaten zu schützen. Israel werde nicht aufhören zu kämpfen, bis zum absoluten Sieg, betonte Netanyahu. Auch Israels Präsident Herzog und Verteidigungsminister Gallant bekundeten ihr Beileid. Dieser Krieg werde das Schicksal Israels für die kommenden Jahrzehnte bestimmen, sagte Gallant. Kurz zuvor hatte er angekündigt, die Kämpfe rund um die Stadt Khan Yunis im Süden Gazas noch zu verstärken. Im Armeeradio sagte Avi Dichter, Minister und Beobachter im Kriegskabinett, in Khan Yunis und in der Gegend des Flüchtlingslagers konzentriert sich zurzeit das Kampfgeschehen. Dort sind gestern auch 3 Offiziere gefallen. Diese Gegend ist sehr bedeutend, denn dort befindet sich das Haus von Yahya Sinwar und deswegen sind die Kämpfe dort besonders schwer. Indem Israel den Druck weiter auf die Spitze der Hamas im Gazastreifen verstärkt, erhofft man sich damit gleichzeitig mehr Verhandlungsbereitschaft auf Seiten der Terrororganisation. Israel hatte Medienberichten zufolge einen neuen Vorschlag zur Befreiung der Geiseln vorgelegt. Die israelische Regierung bietet eine 2-monatige Feuerpause im Austausch für alle Geiseln und die Verstorbenen an. Den Krieg will das Land allerdings nicht beenden. In mehreren Schritten sollen verschiedene Gruppen von Geiseln freigelassen werden, im Austausch gegen Palästinenser in israelischen Gefängnissen. Derzeit aber wird vor allem rund um die Stadt Khan Yunis wieder heftig gekämpft. In der Nacht soll die Armee die Stadt im Gazastreifen umzingelt haben. Einige Truppen sollen weit in den westlichen Teil der Stadt vorgedrungen sein. Hier werden hochrangige Anführer der Hamas und Geiseln vermutet.
Bettina Meyer berichtete aus dem Gazastreifen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das viele Leute aufregen wird. Heute um 18 Uhr beginnt der neue 6-tägige Bahnstreik der Gewerkschaft GDL, und zwar bei der Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn DB Cargo. Der Personenverkehr folgt erst einige Stunden später am frühen Mittwochmorgen. Auch wenn stehende Güterzüge nicht so emotionalisieren wie gestrandete Passagiere, für die Wirtschaft bringt vor allem der bestreikte Güterverkehr Probleme mit sich. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer. Welche Branchen sind denn davon besonders betroffen?
Ja, es sind die, deren Güteranteil auf der Schiene besonders hoch ist. Und diese entsprechenden Branchenverbände, die haben sich heute auch geäußert. Der Verband der Automobilindustrie, VDA zum Beispiel, spricht von einer Belastung der Transportlogistik. Vor allem die fertig produzierten Autos, die werden auf der Schiene transportiert. Und da sei ein Verlagern dieser Transporte auf die Straße kurzfristig kaum möglich. Klar, es gibt einfach keine Kapazitäten und auch keine zusätzlichen Lkw-Fahrerinnen und Fahrer. Jetzt ist es aber bei 6 Tagen Streik vermutlich noch nicht so, dass sich auch wirklich die Auslieferung von Neufahrzeugen stark verzögert. Die Chemieindustrie macht nach eigenen Angaben 8% der gesamten Beförderungsmenge an Gütern auf der Schiene aus. Und dieser Verband sagt, wir haben flexible Lösungen, können aber Verzögerungen in der Bahnlogistik nur teilweise kompensieren. Und dazu kann ich noch sagen, dass bei Verbrauchsgütern, also ganz einfach bei Lebensmitteln zum Beispiel, nicht die Gefahr besteht, dass wir da irgendwelche leeren Regale sehen in den kommenden Tagen, denn die werden ganz, ganz überwiegend mit den Lastwagen auf den Straßen transportiert.
Welchen Anteil hat die Bahn denn überhaupt am Schienengüterverkehr in Deutschland? Es gibt ja auch private Anbieter.
Also fangen wir mal ganz oben an. Der Anteil aller Bahnen am Güterverkehr in Deutschland, der liegt bei 1/5, bei 20%. Und der Anteil der Bahntochter DB Cargo an diesem Fünftel wiederum, der ist kontinuierlich gesunken. Der bewegt sich inzwischen auf die 40% zu. Deshalb hat sich heute auch der Verband der privaten Anbieter gemeldet und erklärt, 60% des Güterverkehrs, die rollen wie geplant und teilweise sogar noch schneller als sonst, einfach weil das Streckennetz leer ist. Das relativiert jetzt die Auswirkungen für die Wirtschaft wieder etwas. DB Cargo argumentiert auf der anderen Seite, dass man europaweit fahre. Tatsächlich 2 von 3 Güterzügen der Bahn überqueren mindestens eine Landesgrenze auf ihrer Strecke. Und das macht die Logistik natürlich viel komplizierter und auch anfälliger als bei manchen privaten Anbietern, die dann zum Beispiel einfach nur innerhalb Deutschlands den Frachtverkehr von A nach B anbieten.
Jetzt holen wir mal den Taschenrechner. Was kostet so ein Streiktag die Wirtschaft?
Alle Ökonomen sagen, das ist schwer zu berechnen. Trotzdem gibt's natürlich ein paar Zahlen. Die aktuellste vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, IW, das hat sozusagen den Maximalschaden ausgerechnet. Also wenn wirklich alles zusammenkommt, dazu gehören dann aber auch schon richtige Produktionsausfälle. Und die sind bei einem 6-tägigen Streik kaum zu erwarten. Aber wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel auch Rohstoffe nicht rechtzeitig vor Ort sind, dann würde so ein Streiktag 100 Millionen Euro kosten. kosten. Der kommende Streik also insgesamt rund eine halbe Milliarde. Eine etwas ältere Berechnung von 2014 sagt, ein Streiktag für den gesamten Bahnverkehr kann 58 Millionen Euro kosten. Jetzt muss man dazu sagen, damals sind während eines Streiks noch deutlich mehr Züge gefahren als heute. Und die Deutsche Bahn selbst sagt, uns kostet ein Streiktag im Schnitt durch die gesamten Ausfälle 25 Millionen.